Expectations.
Plant und unplant kinderfrei.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Expectations. Heute geht es noch einmal um das Thema Karriere, Berufsleben. Das mal zusammen mit einer Expertin. Wenn ihr wollt wissen, was Katrin und ich persönlich als kinderfreie Frauen im Berufsleben so erlebt haben, wie wir Karriere definieren und mit was wir etwa die mal hadern, dann hört sehr gerne in die letzte Folge rein. Das ist die Nummer 25. Wir verlinken alles in den Shownotes.
Zurück zum heutigen Fokus. Teamorganisation, Ferien, Homeoffice, Reisen, unbezahlter Urlaub, Feierabend. Das sind alles Begriffe, wo wir eine besondere Vorstellung dazu haben, wie sie aussehen oder wie sie im Idealfall aussehen. Und Vorstellung darüber, was dabei fair oder unfair ist, die clashen manchmal in einem Team aufeinander.
Besonders dann, wenn sich gewisse Menschen scheinbar immer die Rosinen rauspicken, sei es, weil sie immer Vorrang bekommen bei Ferien eingeben oder gewisse Schichten nicht übernehmen können oder immer Punkt 5 ins Büro verlassen. The list goes on and on and on. Und je nachdem, in welcher Branche ihr arbeitet, kennt ihr sicher auch noch weitere andere Beispiele. Katrin und ich, wir fragen uns da dabei, hat sich die Diskussion zwischen Menschen mit und denen ohne Kinder in den letzten Jahren eventuell verändert? Hat sich der Ton allenfalls sogar verschärft?
Susanne Mosbacher, unser heutiger Gast, würde diese Frage mit Ja beantworten. Über die Gründe, wieso dass sich der Ton verschärft hat und noch vieles andere zum Thema Karriere, über das reden wir heute mit ihr. Susanne Mosbacher arbeitet als Business- und Potential Coach und begleitet Menschen und Organisationen in anspruchsvollen Veränderungsprozessen. Sie ist fest davon überzeugt, dass in erfolgreichen Unternehmen Menschen im Mittelpunkt stehen müssen.
Susanne Mosbacher ist seit über 25 Jahren im HR-Bereich tätig. Und interessant ist, mit Mitte 30 hat sie sich selbstständig gemacht und ist damit in der Schweiz die jüngste weibliche freischaffende HR-Managerin gewesen. Ich bin Rahel, 38, plantkinderfrei.
Und ich bin Katrin, 44 und plantkinderfrei. Und das ist Expectations.
Ja, Susanne Mosbacher, ganz herzlich willkommen bei uns hier bei Expectations.
Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass ihr heute bei uns zu Gast seid und uns helfen, unsere persönlichen Erfahrungen ein bisschen in den Kontext zu setzen. Frau Mosbacher, stürzen wir uns doch gerade ins Geschehen. Haben sich die Fronten zwischen Menschen mit und Menschen ohne Kinder am Arbeitsplatz verhärtet?
Ja, das fällt mir tatsächlich seit einiger Zeit auf. Also ich sage auch, da fehlt manchmal ein bisschen Solidarität mit den Menschen, die Kinder haben. Und dies vor allem darum, weil einfach auch kinderfreie Menschen gegenüber nicht freien Menschen sich benachteiligt fühlen. Also das heisst, das ist immer wieder ein Thema, wie das auch gerade in der Einleitung gesagt haben. Also das ist ein Thema, wenn muss eingesprungen werden für Kinder, die irgendwie krank werden, wo Eltern den Arbeitsplatz verlassen müssen, dann hängen sie nachher an denen, die kein Kind haben, die Sachen zu übernehmen oder eben die Schichten zu übernehmen oder noch etwas fertig zu machen oder auch natürlich generell bei längeren Absenzen viel mehr immer in mehr Arbeit auch müssen. Und das führt natürlich dazu, dass es auch eine Unzufriedenheit generiert, also auch ein Empfinden von Unfairness im weitesten Sinn. Was es auch noch spannend ist, also ich sehe auch Parallelen zu der Raucherdiskussion. vor einigen Jahren war das mal ein grosses Thema gewesen, oder? Ob Raucher quasi mehr frei haben als die nicht rauchen und warum das ist und dass das unfair ist und so weiter. Also man mag sich vermutlich an die Thematik erinnern. Und das ist für mich so, also jetzt nicht gerade eins zu eins vergleichbar natürlich, aber dennoch, es hat einfach mit dem Gedanken von der Fairness zu tun. Oder? Also jemand hat einen anderen Anspruch als ich. Und kinderfreie Menschen erleben das sehr stark, dass sie weniger Anspruch haben auf Sachen. Mhm. Und mit der ganzen Einführung vom Vaterschaftsurlaub jetzt noch zusätzlich erst gerade, oder hat sich das auch ein bisschen gespitzt, weil vorher sind es die Mütter gewesen und heute sind es tatsächlich die Eltern. Also das ist ja auch ein Vor, also es ist auch etwas Schönes, oder, dass sich das emanzipiert hat, aber es betrifft dann auch mehr Menschen, wo plötzlich polarisieren können sie innerhalb von einem Team. Und das vor allem dann, wenn halt, und das passiert unplant, ein Kind möglicherweise einfach auch kränker sind oder immer wieder krank sind oder so. Das kann man nicht steuern, oder? Das ist auch klar.
Und wenn man sich da allenfalls kinderfreie Leute einfach das nicht so raus, haben sie sich einfach nicht dafür auch zu sagen, hey, nein, jetzt brauche ich auch meinen Sport am Feierabend und dann muss ich halt Punkt und dieser Zeit gehen. Also hat mich so das Gefühl, vielleicht das Kind ist einfach der, das ist der Grund, den man angeben kann. Alles andere gibt's, ist eigentlich kein Grund. Die eigene Fürsorge ist kein Grund, oder? Wie seht ihr das?
Ja, genau. Also kein Grund würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich, es fällt den kinderfreien Menschen definitiv schwerer, je nach Umfeld, wo sie sind, oder? Also wenn das Unternehmen und die Mehrheit von der Belegschaft auch sehr familienorientiert ist, und da gibt es ganz viele tolle Beispiele, und das schätzen wir im Moment, wo wir selber Kinder haben, oder? Aber wenn wir uns als kinderfreie Personen quasi dann anschauen, was das bedeutet, dann ist eine gewisse Scham auch damit verbunden, dass man quasi doch auch die eigenen Bedürfnisse auch ohne Kind dann auch darf sagen, oder? Und man kann beharren darauf, dass eben der Massagetermin steht und auf das habe ich genauso ein Recht wie alle anderen, die etwas abmachen, oder? Also man tut sich schwer und man tut das auch sehr oft mit dem Pfust im Sack ein bisschen machen. Also es ist nicht mir bekannt, dass das jetzt zu offenen Diskussionen führt, also weil das wäre ja kulturell für uns eigentlich überhaupt nicht tragbar, weil wir ja sehr stark eben in einer Gesellschaft sind, wo die Familienwert und die Familienorientierung sehr hoch ist. Und das ist so ein wie ein Reibungspunkt, der noch nicht gerade offensichtlich ausgetragen wird, oder? Und es ist dann noch interessant zu sehen, auch, dass man dann, je nachdem, da haben eine Kollegin beispielsweise, die für das sehr stark einsteht, dass ihre Freizeit genauso wichtig ist wie alle anderen, die Kinder haben. Und merkt so, sie wird an den Rand gedrängt, oder? Weil die Mehrheit von ihrem Team rundherum ist nicht kinderfrei. Und dann versteht man das überhaupt nicht, wenn sie Grenzen setzt. Ja. Und das finde ich bedenklich, oder? Das führt nicht dazu, dass man ein gutes Einvernehmen hat im Team. Und die Solidarität miteinander, also die Gleichwertigkeit auch, steht dann ein bisschen in Frage.
Und es ist wie der Arbeitsalltag greift so ein bisschen in die Freizeit über mental, oder? Es wird wie, wenn er nicht akzeptiert wird, dass jemand genau zu dem Zeitpunkt die Feierabend geht, weil er oder sie kein Kind hat, dann ist das irgendwie übergriffig.
Es wird so empfunden, oder? Und ja. Zu Recht. Ja, ich glaube wirklich zu Recht. Und es hat auch damit zu tun, dass man vermutlich einfach zu wenig miteinander über die Bedürfnisse redet, oder? Also warum passiert das? Warum gehe ich früher? Oder warum ist das für mich wichtig? Oder wie habe ich es geregelt? Also wo sind meine Limiten? Was ist die Rahmenbedingung? Oder? Und das gilt für alle Menschen, die arbeiten. Wir reden zu wenig über unsere Bedürfnisse und nehmen die nicht als selbstverständlich auch Anlass zur Diskussion. Und ich glaube, da könnten wir dann schon auch noch ein bisschen etwas verbessern, oder? Dass wir auch wissen, warum jemand etwas einfordert, zum Beispiel.
Und ist das mehr ein Thema unter Frauen? Also es wird weniger von kinderfreien Frauen akzeptiert, dass sie einmal gehen und ihre Freizeit in Anspruch nehmen? Oder ist das geschlechterübergreifend ein Thema?
Also ich glaube, also nicht, dass ich wüsste, dass das jetzt ein massiver Unterschied wäre, aber ich glaube, dass es weniger ein Thema ist bei Männern. Weil ich glaube, einerseits ist es nach wie vor auch irgendwie herzig, wenn ein Mann sich plötzlich ausnahmsweise mal um Kinderbetreuung kümmert und darum heute früher heim muss, oder? Ich sage es mal so. Dann wird es eigentlich sehr lobenswert quasi angeschaut und finde, ja, das ist toll, da tut ein Mann mal auch etwas beitragen, oder? Und das ist wie so eigentlich etwas Positives oder etwas Sympathisches. Aber Männer gegenüber, also jetzt kinderfrei oder nicht kinderfrei, glaube gegenüber dem Thema sind Männer einigermaßen sachlich unterwegs. Also ich glaube, es hat schon sehr viel mehr mit der Thematik zu tun, dass man die sozialen Grenzen im Team sehr viel schneller empfindet, wenn viele Frauen zusammenarbeiten, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Männer nehmen das meistens völlig sachlich, oder? Wenn jetzt ein anderer Mann muss gehen, früher oder so. Also hätte so Diskussionen auf jeden Fall noch nie mitbekommen.
Okay, spannend. Und können Sie das irgendwie, die Entwicklung oder die Verhärtung der Fronten, so ein bisschen in einen historischen Kontext setzen? Wie hat sich das jetzt entwickelt?
Ja, ich bin natürlich keine Historikerin, also ich kann da absolut nicht quasi eins zu eins immer alles herleiten. Ich kann natürlich aus meiner Erfahrung reden und tatsächlich bin ich schon über 30 Jahre in der Berufswelt und auch im HR. Von dem her habe ich schon eine Beobachtung, die ich kann, teilen. Also ich denke tatsächlich so vor 30 Jahren, also zumindest dann, als ich in den Arbeitsmarkt gekommen bin, ist schon in meiner Erinnerung traditionelle Rollenmodell einfach völlig klar gewesen. Und da reden wir davon, Beruf oder Kind. Also da hat man sich dann nicht müssen entscheiden, wie will ich es gerne verbinden, sondern es ist wirklich entweder oder gewesen. Und dann ist es auch natürlich je nachdem so gewesen, wenn man dann trotzdem auch aus wirtschaftlichen Gründen Frauen müssen quasi wie Zusatzeinkommen erwirtschaften, trotz oder mit dem Kind quasi. Dann war es eher so, dass man dann so quasi zu Dienstleisteraufgaben gefunden hat, wie also wirklich Serviceangestellte oder Putzfrau oder Kassiererinnen oder Tagesmütter für andere. Also sehr einfache und eher schlecht bezahlte Aufgaben, die meistens mit der Ausbildung der Frauen nichts zu tun haben oder wenig, um quasi das überbrücken, bis man dann wieder kann, eines Tages vielleicht arbeiten. Also das war die Realität vor 30 Jahren. Und vor vielleicht 20 Jahren ungefähr, würde ich meinen, hat sich es dann verändert. Dann ist es auch normaler geworden, dass alle beigetragen haben zum Familieneinkommen oder alle Menschen einen Beruf auch ausgeführt haben, weil sie auch alle eine Ausbildung gemacht haben. Oder? Und dort war es dann mehr die Frage gewesen, entscheide ich mich zwischen Kind und Karriere? Also Kind und Beruf ist wie gelöst gewesen. Ja, das kann man irgendwie, oder? Das ist okay. Aber dann wirklich auch noch Karriere machen, das heisst mich auch entwickeln, zusätzliche Aufgaben und Verantwortungen übernehmen und quasi wie eine Führungsrolle zum Beispiel für Frauen. Das ist dann schon mal noch eine Stufe mehr gewesen, oder? Wo die Challenge eigentlich da gewesen ist. Und da mag ich mich sehr gut erinnern, sind dann die grossen Diskussionen losgegangen. Ist das überhaupt okay für Kinder, freie Menschen und andere, dass sie die gleichen Chancen haben, oder? Also das ist wie so eine Grundsatzdiskussion gewesen. Und dann hat man dann wirklich auch als Frau, würde ich meinen, zumindest in meiner Erfahrung und auch in meiner Zeit, ich habe wahnsinnig müssen mich anstrengen. Oder dass ich die Erwartungen übertroffen habe, dass ich der bessere Mann bin, dass ich mehr geleistet habe, dass ich einen Anzug getragen habe, das habe ich alles gemacht. Okay. Und das sind so die äußeren Merkmale gewesen, auch für den Willen von der Frau effektiv trotzdem den Platz in der Arbeitswelt zu erobern. Und sie sind nicht sehr willkommen gewesen, oder? Und natürlich wissen wir, dass kurz darauf ab, ja, jetzt auch schon über 10 Jahre der Fachkräftemangel so eingeschlagen hat in allen Branchen, dass es wie obsolet ist, überhaupt nicht über das zu reden, ob eine Frau einen Platz hat im Arbeitsmarkt, unabhängig davon, ob sie kinderfrei ist oder Kind hat. Wir sind heute auf absolut alle angewiesen, oder? Und es ist eigentlich wirklich die falsche Diskussion, die wir im Moment, glaube ich, noch führen. Also die Diskussion, die wir führen müssen, wäre wirklich, wie können wir alle inkludieren in den Arbeitsmarkt und dass es so, dass es denen auch gut geht und wir produktiv sein können und noch die Leistungen können erbringen, die wir den Kunden versprechen. Also es ist schon eine andere Ausgangslage und dazu kommt natürlich auch Gott sei Dank, mit verschiedenen Faktoren untermauert, dass jetzt halt wirklich das auch wunderbar vereinbar ist. Also man kann heute Kind haben und man kann heute gleichzeitig Karriere machen. Also das ist einmal so eine These, die wir haben im 21. Jahrhundert. Natürlich auch gilt das nicht für alle, aber so theoretisch ist es eigentlich schon möglich, oder? Und das, mindestens erzählt man uns das so. Das heisst, die Realität ist natürlich meistens eine andere, aber wir sind immerhin in der Situation jetzt auch, dass wir tatsächlich wie so umgekehrt, oder wie vor 30 Jahren, quasi nicht rausgedrängt werden, sondern quasi alles müssen erfüllen. Das ist jetzt völlig logisch, oder? Und wir sind natürlich jetzt auch als Frauen und als Menschen generell mit dieser Situation eigentlich überfordert, oder? Also, dass wir jetzt alles 100% auf die Reihe kriegen müssen und parallel sowieso noch, das ist eine Überforderung. Also das ist vielleicht doch ein bisschen kurz, was passiert ist oder was sich verändert hat in den letzten Jahren. Also aus der HR-Sicht ist wirklich, glaube ich, so ein das Thema vom Fachkräftemangel sehr lang und wirklich nicht erst seit 3 Wochen ein Thema. Also wir reden von dem seit über 20 Jahren. Und unter dem Aspekt haben wir immer versucht, alle Arbeitskräfte auf dem Markt einzubinden in die Unternehmen, oder? Und Modelle zu entwickeln, die es ermöglichen, dass auch Menschen mit Kind tatsächlich immer wieder eine Chance haben, um auch zurückzukommen. Und es ist halt eben auch so, dass trotzdem das sehr oft nicht genutzt worden ist. Also sehr oft habe ich einfach erlebt, dass Frauen, wenn sie dann Kind bekommen haben, tatsächlich nicht mehr zurückgekommen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat wie so ein bisschen eine Referenz geprägt, oder? Vor allem bei der Frau, bei den Männern, wo dann auch quasi das Vorurteil und das Klischee immer mehr gewachsen ist, dass ja, also ja, das Schlimmste, oder? Eine Frau ist das Schlimmste, weil die werden schwanger und kommen nicht mehr zurück. Und ich habe also tatsächlich erst letzthin wieder so eine Frage Frage bekommen von einem Mann, der dann wirklich gesagt hat, ja, können wir das nicht irgendwie im Vertrag regeln für neue Mitarbeiterinnen, dass sie einfach mal 3 Monate verzichtet, Kind zu bekommen, oder? Also sie hat das vollen Ernstes gemeint. Und ich hatte im ersten Moment lachen und dann sind wir dann ins Gespräch und habe gefragt, wie er auf das kommt. Und er hat mir bestätigt, was ich auch aus ganz vielen anderen Kontexten einfach auch gelernt habe, dass er sagt, ja, ich meine, die kommen, werden schwanger, fallen aus, kommen nie mehr zurück und es kostet einfach uns nur einen Haufen Geld. Also ich würde am liebsten einfach keine Frauen mehr anstellen, die im gewerbsfähigen Alter sind. Und das ist brutal. Und ich sage das jetzt da so offen und ehrlich, weil niemand darüber redet. Aber ich erlebe das seit 30 Jahren werden die Diskussionen geführt und es ist tragisch, oder? Dass wir die immer noch so haben und ohne, dass wir sie können auflösen können. Und ich glaube tatsächlich, oder, das ist ein bisschen meine These auch, Männer haben gelernt, dass sie belogen werden, das Leben lang, was Kinderwunsch anbelangt. Und an dem haben sie jetzt fest. Also, es ist total nicht nachvollziehbar, aber es ist wie so ein Klischee, oder? Also, die Frauen sind so unberechenbar. Plötzlich werden sie schwanger.
Also, in der Berufswelt meinen sie jetzt belogen. Ja,
ja. Das ja, ist einfach, ja. Natürlich. Und warum werden sie belogen? Sie werden, oder wir werden belogen im Einstellungsprozess unter Umständen, weil wir im Gesetz verankert haben, dass wir als Arbeitgeber nicht fragen dürfen, ob eine Frau einen Kinderwunsch hat. Oder beziehungsweise wie die Familienplanung aussieht. Oder? Das dürfen wir nicht fragen. Und es ist eben nicht so, dass wir es nicht dürfen fragen, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Die befragte Person darf lügen. Also ich darf alles fragen. Es ist zwar überhaupt nicht adäquat, natürlich, und es ist auch nicht wünschenswert jetzt in diesem Zusammenhang, aber theoretisch könnte ich fragen, aber ich muss damit rechnen, dass die Person, die gegenüber mir sitzt, einfach das nicht wahrheitsgetreu beantwortet.
Und dann trifft man nachher Annahmen, oder? Die Gegenseite trifft nachher Annahmen, was sie da sein können. Und so.
Ganz genau.
Und so sind wir keinen Schritt weiter, oder?
Das ist genau der Punkt, oder? Also mit dem Arbeitsrecht, das so ausgelegt wird, ich muss ja so sagen, oder? Es wäre ja eigentlich nicht 100% so, wie man das landläufig denkt. Wie es ausgelegt wird, Und auch wie es eingesetzt und gebraucht wird, ist es wirklich, also es ist sehr, sehr verwirrend und es hilft nicht. Es hilft keiner Partei, insbesondere wenn wir ja davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber grundsätzlich eigentlich die Frage stellt im Rahmen von der Planbarkeit.
Natürlich.
Und nicht, weil ich jetzt besonders, ich frage das ja nicht, weil ich jetzt besonders neugierig bin oder weil ich etwas gut oder nicht gut finde oder so. Es ist auch nicht relevant, es ist kein Kriterium, es ist nicht etwas, was eine Fähigkeit darstellt normalerweise. Also es geht wirklich um die Planung von der Zusammenarbeit. Und das ist ja eigentlich auch mein Appell, dass man viel, viel besser wieder auf das schaut, was man wirklich bezwecken will, oder? Also warum stelle ich überhaupt eine Frage? Weil dann kann ich auch erklären, warum ich die Antwort gerne hätte, oder? Und dann sind wir auf Augenhöhe. Und das ist, ich habe schon mehrfach Frauen im Gespräch gehabt, die mir dann nach einem tollen Interview zum Beispiel gesagt haben, ja, Sie, Frau Mosbacher, ich muss Ihnen jetzt noch etwas sagen, ich bin im Fall schwanger. Dann habe ich dann normalerweise, also dann habe ich mir gesagt, ich freue mich für Sie, wenn Sie das geplant haben, das ist wunderbar, oder? Also das heisst jetzt eigentlich, wir können noch die nächsten irgendwie 7 Monate so planen, wie wir es mal geplant haben, und dann müssen wir uns jetzt aber darüber unterhalten, was ist dann nachher, oder?
Aber an so Diskussionen mag ich mich auch erinnern, oder? Frauen, die eingestellt werden, obwohl sie schwanger sind, die muss einfach mega gut sein. Das ist so das,
also.
Die muss wahnsinnig gut sein, dass sie die eingestellt haben, obwohl sie schwanger war, sie das gewusst haben und die werden die 6 Monate warten, bis sie sich voll einsetzen kann.
Ja.
Das ist eigentlich völlig ein falscher Gedanke, oder?
Nein, also das ist überhaupt nicht falsch. Es hat wie zwei Aspekte. Also erstens, ja, natürlich muss sie gut sein und passen, damit ich mich auf die Diskussion einlade. Das ist einmal die Voraussetzung, auf jeden Fall, ja. Aber was eben auch tatsächlich ein Thema ist, und das habe ich vorher schon ausgeführt, oder? Das ist der Fachkräftemangel. Wir können es uns gar nicht leisten, qualifizierte Leute, und damit meine ich jetzt mal, gut ist für mich qualifiziert, oder? Qualifizierte Menschen quasi abzulehnen, nur weil irgendwie diffuserweise in ein paar Monaten irgendetwas passiert, wo man noch nicht ganz genau wissen, wie es dann rauskommt. Das wäre total falsch aus meiner Sicht, oder? Und da können wir also als Arbeitgeber sicher noch viel lernen. Also wir müssen nicht immer nur den Früchtekorb grösser machen im Rahmen der Benefits, sondern wir müssen uns echte Lösungen für die Lebenspläne der Menschen einfallen lassen, oder? Und das wäre eigentlich ein ziemlich low-hanging fruit, ehrlich gesagt.
Ich würde gerne so ein bisschen beim Thema Karriere, wenn ich euch jetzt so zugelassen habe, ist mir so durch den Kopf, die hat sie gesagt, als Frau hat man müssen so den Suit anlegen und so, wie man eigentlich der bessere Mann sein. Also vielleicht zwei Sachen, die Vorstellung von was ist Karriere, wie sieht Karriere aus? Und jetzt auch im Zusammenhang aber mit den Vorurteilen, auch Frauen kommen zurück und so, auch schauen, okay, wie sieht überhaupt der Berufsalltag aus? Also ist der überhaupt adäquat für uns Menschen, für das wir irgendwie entfalten und einfach noch ein Privatleben haben? Also, was ist wirklich Karriere? Wie sieht Karriere aus und wie machen wir die Karriere menschenfreundlich?
Ja, total spannende Frage und tatsächlich eine grosse Herausforderung, oder? Ich bin selber also so als HR-Expertin seit etwa 30 Jahren der Überzeugung, dass wir das revidieren müssen, was uns heute als gängig verkauft wird. Und gängig, bis mindestens vor einiger Zeit, muss ich sagen, ist immer noch die klassische Karriere, so wie wir das verstanden haben, bei uns in der Schweiz zumindest. Also das ist auch nochmal kulturell bedingt natürlich ein Thema. Ist das eigentlich eine Entwicklung gewesen vom Lernenden zum Geschäftsführer CEO? Ja, innerhalb von meiner
männlich. Linie.
Männlich, genau. Also so quasi immer mehr Verantwortung, das heisst relativ früh Führungsverantwortung übernehmen, oder? Sonst, also das ist Karriere, weil ohne Führung keine Karriere. Und dann, egal ob mir die Führung Spass gemacht hat oder nicht, egal ob ich gut gewesen bin in der Führung oder nicht, das hat dazugehört, um mich eben immer mehr entwickeln, bis ganz oben auf der Leiter. Und Leiter bedeutet, Titel, Perks and Benefits, Einzelbüro, Geschäftswagen und so weiter, oder? Bis es wie nicht mehr weitergeht und quasi alles andere im Leben ist sekundär. Da haben wir ganz viele Top-Manager, wie man denen immer gesagt hat, oder? So haben wir ganz viele von denen verloren, die sind verbrannt, die haben nur Schaden hinterlassen in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, die haben keine Beziehungen wirklich können pflegen, oder? Das sind Menschen gewesen, wo, und die gibt es heute noch leider, die wirklich sich ausschließlich auf den Karriere Schritt, den nächsten und dann ständig nur konzentrieren. Und das ist extrem schwierig nachzuvollziehen für Menschen, die nicht genau das beabsichtigen. Oder? Es gibt von denen übrigens immer noch solche, klar, ist auch legitim, es gibt glaube ich auch immer noch die Jobs, die das braucht. Aber wie Sie richtig sagen, oder? Für die grosse Mehrheit der heute arbeitenden Menschen und gerade für Junge insbesondere, ist das gar nicht mehr erstrebenswert. Das heisst, die Karriere hat sich eigentlich ein bisschen verändert schon, also Gott sei Dank. Es gibt heute tatsächlich einen Haufen Unternehmen, die zum Beispiel eine Fachkarriere gleichsetzen, einer Führungskarriere. Also jemand, der fachlich eine Expertin oder ein Experte ist, der darf sich innerhalb von dem entwickeln, muss keine Führung übernehmen, damit er zum Beispiel einen anderen Verantwortungsbereich oder auch mehr Lohn überkommt. Das ist, finde ich, so der erste Schritt gewesen in der Entwicklung, wo wir schon über weite Strecken sehr gut gemacht haben. Und was dann neu dazugekommen ist und, glaube ich, auch ein bisschen das Zukunftsmodell ist, ist eigentlich wirklich ein Portfolio-Karrieremodell. Also, dass man mal eine Zeit lang A macht und eine Zeit lang B macht und eine Zeit lang C macht. Das kann eine Führung sein über eine gewisse Zeit und zurück in eine Expertise-Rolle. Es kann aber auch sein, dass ich ganz andere Sachen mache, also meine Jobline quasi wechsle. Also, dass ich jetzt im HR gewesen bin und jetzige Unternehmerin bin und vielleicht morgen Podcasterin bin, oder? Das ist alles auch möglich. Und da finde ich, ist so ein bisschen eine gewisse Entspannung in dem Thema Karriere. Karriere bedeutet in meiner Welt für mich, dass ich das kann machen kann, was mir Freude macht. Und wo ich gut drin bin. Und zu dem Zeitpunkt auch, wo es für mich stimmt. Und ich kann jederzeit entscheiden, ob ich nochmal etwas anderes machen will. Und das ist eigentlich, Karriere ist ja quasi wieder der Überbegriff vom Erfolg. Und den Erfolg definieren wir selber definieren. Und den Erfolg definieren, das ist Aufgabe von jedem einzelnen Mensch von uns. Was ist für dich und für mich total unterschiedlich vermutlich Erfolg? Und dann ist auch der Lebensplan und das Konzept und der Weg, wie ich dort dran oder dazu komme, möglicherweise ein anderer. Und eben nicht mehr für alle der gleiche. Und das ist schon etwas, was natürlich sehr prägend ist. In unserer Vorgeneration oder vor zwei Generationen hat man sehr stark in der Schweiz dafür geschaut, dass alle einer Norm entsprechen und alle in der Linie sind und alle genau wissen, wo es hingeht. Und das ist halt heute nicht mehr ganz so. Und die jungen Menschen sehen dort ganz andere Entwicklungen, oder? Die sind dann sehr oft auch, das kann man jetzt anschauen, wie man möchte, mehr mit dem Lustprinzip unterwegs als mit dem Disziplin- und Fleissprinzip, wie wir das vielleicht noch gelernt haben. Und ich glaube, da müssen wir als Organisationen, als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen extrem gut darauf schauen, dass wir da hinten anmachen mit unserem Angebot, weil auch da können wir es uns nicht erlauben, irgendwie Türen zuzuschlagen, oder wenn jemand mal eine andere Idee hat.
Da sind wir ja eigentlich gerade mitten in dieser Gen Z, also dieser Gen Z, Generation Z auf Deutsch gesagt. Genau, Diskussion. Wahrscheinlich, ja, die kommen ja nachher. Und jede Generation hat so ihre Eigenheiten und was man ihnen so nachher sagt, eben, und Generation Z sagt man, sie sind eher so ein bisschen fu oder wollen nicht und wollen nicht arbeiten, wollen nur Freizeit. Aber trotzdem, da kommt eine Generation, die irgendwie auch Bedürfnisse äußert. Denkt ihr aber noch, die kann auch wirklich jetzt einen Einfluss haben auf unseren Berufsalltag, auf was wir eben noch unter Karriere verstehen oder wie sich Unternehmen aufstellen? Denkt ihr, die hat die Kraft?
Ja, total. Also, da bin ich völlig überzeugt, weil es ist eine grosse Bewegung. Es ist eine Generation oder zwei sogar aufs Mal, oder? Wo jetzt so wirklich auf dem Markt quasi ein bisschen disruptiv unterwegs sind. Und da kann man jetzt auch sagen, das ist natürlich, die einen finden jetzt genau, was sie gesagt haben, oder? Die sind faul und die wollen nicht arbeiten. Und ich habe jetzt vorher gesagt, es funktioniert mehr ein bisschen nach dem Lustprinzip. Ich habe das aber liebevoll gemeint. Ich habe persönlich total eine andere Erfahrung, nämlich dass eine sehr, sehr starke junge Generation da kommt. Ich habe positive Erfahrungen gemacht mit der Generation Z. Und ich finde es super, wie die ganz anders unterwegs sind. Weil ich habe so das Gefühl, aus meinen Begegnungen oder auch aus meinem Umfeld, ich merke, das sind unglaublich soziale Menschen, die da kommen. Also die kümmern sich um sich und um andere und um die Umwelt. Die bringen auch so die innere Weisheit ein bisschen mit. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind so alte Seelen, die jetzt neu kommen. Also die haben sehr viel Wissen, und haben sehr viele Ideen und sehr viele Visionen und sie denken gross. Und das ist ungewohnt für uns, wo wir sehr verbunden sind, oder? In unserer Generation muss alles immer praktisch sein und so. Und das ist natürlich ein bisschen ein Clash. Aber sie haben ein stimmiges Selbstvertrauen, soweit ich das kann beurteilen, wenn ich das überhaupt darf, generalisieren. Aber ja, das ist einfach so, wie ich es erlebe. Und ich glaube wirklich, die sind gekommen, um uns zu zeigen, dass es auch anders geht. Also ich glaube, wir können ganz viel lernen von dieser Generation. Dass es nicht immer nur um Leistung und Geld und Status und fleissig sein so geht, sondern wirklich auch, dass sie idealistisch auch noch sind, oder? Sie wollen das Gute, sie wollen das Schöne. Und wer will das nicht?
Per se mal, sie will es gut haben im Leben. Das ist, glaube ich,
Genau.
universell, glaube ich, bei so jüngerer Generation oder so ein bisschen der Idealismus, den man hat.
Genau. Was ich eben schon auch sehe und auch von Menschen, die mir begegnet sind, wo man vielleicht jetzt auch, wenn man so ein bisschen das, ich sage, generelle Urteil fällt, oder? Dann gibt es tatsächlich auch in dieser neuen Generation sehr viele Snowflakes. Oder? Snowflakes, im HR betiteln wir die so ein bisschen sehr sensitive Menschen. Also wir haben sehr viele übersensitive Menschen und Hypersensibilität ist etwas, so ein neues Phänomen ist, in der Arbeitswelt zumindest.
Aber
Also dass
ist
es auch
das,
bemerkt wird.
Entschuldigung, ist
Ja.
das etwas, wo jetzt erst auftaucht ist in der Arbeitswelt, dass einem das bewusst worden ist, dass es Menschen gibt, wo hypersensitiv sind, oder gibt es mehr von denen?
Ob es mehr gibt, das entzieht sich meiner Erkenntnis, dass es mehr
Okay.
besprochen und ein Thema ist, weil genau die Menschen, die es betrifft, darüber reden, in der Arbeitswelt. Das erlebe ich jetzt gerade, oder? Also,
Okay.
früher hat man vielleicht das übergangen und hat das Gefühl gehabt, ja, das ist eben Pubertät oder das ist ein Teenager oder was auch immer. Aber man hat es nicht so festgemacht daran, dass es ein effektiver Fakt ist, dass es Menschen gibt, die hypersensibel sind. Genau. Also ich glaube, wirklich Begrifflichkeit in der Arbeitswelt hat sich erst jetzt wie so gezeigt. Und es wird auch darüber geredet, oder? Also es ist tatsächlich auch ein Thema, wie kann man denen helfen, wo jetzt da von dem zum Teil sehr stark betroffen sind, oder? Also Menschen, die wirklich so hypersensibel oder hyperempfänglich sind, dass sie eine beschränkte Leistungsfähigkeit auch haben durch das. Oder einen bestimmten Umgang brauchen, oder? Oder bestimmte Aufgaben nicht können wahrnehmen aufgrund von der Disposition. Also es ist tatsächlich ein Thema, oder? Wo man jetzt im Moment stark bespricht. Und ich glaube, also da haben wir einen klaren Auftrag, oder? Das ist ja dann nicht eine Krankheit, sondern
Nein.
es ist eine Disposition. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch in der Arbeitswelt uns sehr mit auseinandersetzen, wie können wir so Menschen auch Rahmenbedingungen bieten, damit wir sie einbinden können und dass sie, sie können quasi trotzdem produktiv sein und in dem wo arbeiten, wo sie arbeiten wollen, oder? Dass man die Rahmenbedingungen auch gut anschaut. Also, ich glaube, da ist auch unsere Leistungsorientierung per se, kommt uns ein bisschen in den Weg, oder? Also es sind nicht nur die Personen gemeint, es gibt andere Menschen, die ein bisschen weniger Leistungsorientierung mitnehmen, oder? Aber insgesamt sehe ich es in einem positiven Zusammenhang, weil ich eben auch der Meinung bin, dass ja die Menschen, die jetzt auf die Welt kommen, die kommen ja auf die Welt, die sehr technologisiert ist, und da muss ein anderer Mensch kommen. Also das ist eigentlich logisch. Was wir können machen, wo vielleicht jetzt noch so ein bisschen von früher unsere Wurzeln haben oder ein bisschen älter sind, was wir können machen, einerseits, wir können lernen von dem, aber wir können auch helfen. Wir können helfen, diesen Menschen ihre Ideen und ihre Visionen tatsächlich auch mal auf den Boden bringen, weil das fällt ihnen manchmal ein bisschen schwer. Also das Verbinden von Alt und Neu, denke ich, ist der Schlüssel zum Erfolg für unsere Arbeitswelt.
Ich finde es eigentlich sehr eine schöne Entwicklung, weil mich denkt, es ist nicht eine Entwicklung, die nur für hochsensible Menschen sehr wichtig ist, sondern es stehen einfach wieder Menschen und ihre Bedürfnisse, wie dass sie gut arbeiten können, was sie für das Umfeld brauchen, welche Aufgaben dass sie gut erledigen können, welche dass sie weniger gut erledigen können. Das rückt wieder mehr ins Zentrum und das spielt ja schlussendlich keine Rolle, ob man hochsensibel ist oder nicht, sondern es rückt einfach wieder die Bedürfnisse der Menschen mehr ins Zentrum und auch die, wo eher jetzt vielleicht rational und praktisch und effizienzorientiert gewesen sind, werden irgendwie wieder so ein bisschen zu sich selber zurückgeholt. Und das kann ja keine schlechte Entwicklung sein. Wo wir, Rahel und ich, über Karriere geredet haben, haben wir zum Beispiel diskutiert, oder wenn jüngere Personen in eine Führungsposition kommen, dann zwickt es manchmal so ein bisschen unangenehm. Da findet man ja aber, warum habe ich denn das nicht geschafft, in Anführungs- und Schlussstrichli, oder wo noch sehr die alten Vorstellungen mit reinspielen. Und wenn uns die junge Generation kann lernen, wieder mehr auf uns selber zu schauen, ja, und eben, was macht einem Freude? Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das auseinanderzubeindeln und wirklich herauszufinden, was ist es jetzt, wo einem wirklich Spass macht, wo kann man sich vorstellen, die nächsten paar Jahre sich dafür einzusetzen? Wie will ich weiterkommen? Was will ich machen?
Genau. Also eben, ich denke wirklich, die Antwort ist nicht ganz einfach drauf, aber es gibt einfach viele Facetten, die, ich glaube, eben begünstigend sind, wie Sie sagen, tatsächlich ja. Und begünstigend ist auf jeden Fall einfach auch, dass wir quasi Möglichkeit auch haben. Also Pflicht einerseits, aber auch die Möglichkeit haben, uns eigene Gedanken jetzt zu machen. Wie will ich es? Was will ich? Wann will ich es? Und Pflicht ist dann eigentlich, für das einzustehen und eben auch entsprechend abgeklärte Lösungsvorschläge auch zu bringen. Oder? Also die erwachsene Menschheit im Arbeitsprozess, oder? Sag es jetzt mal so, die ist eben auch gefordert, in die Verantwortung zu gehen für sich selber. Also jeder Einzelne von uns ist in der Verantwortung für sich selber. Und Lösungen gibt es einen Haufen, oder? Also Karriere ist einerseits tatsächlich ein dehnbarer und sehr elastischer Begriff. Den kann man sehr gut neu schreiben, jeder für sich selber, also was das bedeutet. Und das andere ist tatsächlich auch, wieso, was sind denn noch wichtige Sachen in meinem Leben, nebst der Arbeit, oder? Mhm. Ist auch nicht nachlässig. Also wir können es uns auch leisten irgendwie, und das ist auch toll, oder? Das sind wir sehr verwöhnt. Man muss sich ja können leisten, zum Beispiel einfach eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht unpopulär ist, oder vielleicht nochmal eine Weiterbildung zu machen oder eine Umschulung irgendwelcher Art. Das sind auch Themen, die wir eigentlich in der Schweiz zumindest mehrheitlich uns können leisten, und das ist eine grossartige Ausgangslage. Das kann man nicht für die ganze Welt behaupten. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man in einem guten Team schafft, oder? Das sehen wir in Studien immer wieder, wenn man Leute befragt, egal in welcher Branche, dann ist immer Nummer eins, warum sie am Morgen gerne zur Arbeit kommen. Nummer eins ist ein tolles Team. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann gibt es noch 3000 andere Gründe, wie wir alle wissen, natürlich. Und irgendwann hinter links kommt noch der Lohn und so. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen und es ist für den Menschen extrem wichtig, mit wem er zusammenarbeitet, er oder sie. Und ich glaube auch, dass die ganze Thematik von nicht nur, was ich machen will, aber auch, wo ich es machen will, oder mit wem und wo, oder, ist heute ein grosses Thema. Also auch die Unabhängigkeit in den Arbeitsort. Wir sind jetzt da zu dritten, wir sind alle an einem anderen Ort. aber es ist völlig logisch und normal für uns, oder, dass wir das auch virtuell können miteinander arbeiten können. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich noch zunehmen wird. Und die Bedürfnisse auch von den jungen Menschen gehen dorthin, auch ortsunabhängig zu arbeiten. Mhm. Also wir müssen auch als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sehr stark Gedanken darüber machen, wie können wir dann das ermöglichen und gleichzeitig Beziehungen pflegen. Das ist eine der grossen Herausforderungen in der Entwicklung der Arbeitswelt.
Ich würde gerne bei dem Virtuellen ganz schnell einhängen. Also Homeoffice, Remote arbeiten. Es geht auch noch weiter also mit Teilzeit oder eben Ferien. Du hast gesagt, dass wir es eigentlich so ein bisschen einfordern. Aber das Einfordern finde ich doch teilweise sehr schwierig. Da vielleicht auch noch so mit dem alten Denken, ich muss zuerst leisten, bevor ich etwas fordern kann. Also wann ist der Moment da, dass ich gehe zu meinen Vorgesetzten und sage, du los, ich würde vielleicht gerne mal unbezahlt nehmen oder ja, ich will an meinem Pensum schrauben. Können wir einfach fordern, so?
Ja.
Oder müssen wir zuerst leisten? Ja, können wir fordern.
Ja, nein, die Antwort ist ja. Warum? Weil alle Menschen, die berufstätig sind, heute sind am längeren Hebel. Ja. Und das ist, also es gehören die Arbeitgeber natürlich nicht wahnsinnig gern.
Aber wissen die das?
Wir sagen es jetzt einfach.
Wir sagen es. Und ich bestärke sehr gerne alle, die mit mir über diese Frage diskutieren, natürlich verhältnismäßig, anständig, ich sage mal so reasonable, oder? Also quasi nicht Fantasiesachen fordern, wo ich keine Chancen habe auf Umsetzung, das würde ich niemandem empfehlen. Aber ich glaube wirklich, die Bedürfnisse, die wir heute haben, oder? Unbezahlten Urlaub, Remote, Teilzeit, sind heute Standardthemen. Und es ist ein Standard heute, zumindest wenn Sie mal so ein bisschen vielleicht schauen, wie Stellen heute ausgeschrieben sind. Standard ist 80-100%. Also Sie finden mehr Ausschreibungen, wo Teilzeit quasi in Klammern möglich gemacht wird, weil man ganz genau weiss, man kann nicht mehr einfach nur davon ausgehen, dass jeder 100% arbeiten will. Man muss das möglich machen. Also das ist schon ein Standard bei den allermeisten Firmen. Mhm. Remote ist ein Problem, wenn es über die Landesgrenzen geht. Es ist ein Problem, wenn quasi gewisse Aufgaben einfach nicht möglich sind remote und wir dürfen nicht vergessen, ein guter Teil von unserer arbeitstätigen Bevölkerung kann gar nicht remote arbeiten, weil sie irgendwo in einem Laden stehen oder in einer Fabrik stehen oder an einer Werkbank oder was auch immer. Also wir dürfen auch nicht vergessen, oder, dass es noch, ich sage dem im HR Blue Collar gibt, also sprich nicht Denk- und Wissensarbeitende, sondern auch andere. Und für die muss man auch natürlich schauen, wie sich die Arbeitswelt verändert. Für die verändert sich übrigens auch. Und dann geht es mehr so in Richtung Selbstorganisation, Verantwortung in Teams geben, selbstorganisierte Teams zum Beispiel. Das sind die Begriffe, die man dann unter dem Thema New Work eben auch noch versteht. Aber das andere, also unbezahlter Urlaub und Teilzeit, kann man sehr gut auch argumentieren, beispielsweise, wenn man sich vorbereitet darauf, dass man vielleicht ein Gespöndli findet oder hat, wo kann quasi einspringen, wo man ein Jobsharing zum Beispiel könnte machen oder eine Stellvertretung organisieren für eine gewisse Zeit zum Beispiel. Das kann intern oder auch mit externen Ressourcen möglich gemacht werden. Und das sind so Themen, wo eigentlich die Lösungen schon da wären, oder? Wenn man sich
für damit beschäftigen. Und dann es ist ein Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt. Ja, nochmal.
Unsere Chance.
Ja.
Mir gehen also ein Gedanke durch den Kopf, wenn wir jetzt ein bisschen zurückkommen zu kinderfreien Menschen und da auch so ein bisschen der Druck, wenn ich schon keine Kinder habe, muss ich Karriere machen oder muss ich mich so voll im Beruf irgendwie verwirklichen. Mhm. Mit dem können sich ja nicht alle ja von unserer Zuhörerschaft wahrscheinlich auch, also finden sich dort nicht. Also nur, weil wir jetzt keine Kinder haben, heisst ja nicht, dass wir irgendwie, sonst, dass wir im Beruf Ambitionen oder so irgendwie haben. Und vielleicht trotzdem aber der Wunsch, ich will nicht 100% arbeiten. Und ich frage mich so, die Diskussion irgendwie auf einen Arbeitgeber zuzugehen und sagen, ich will reduzieren, muss ich das dann begründen? Oder eben, vielleicht muss ich sagen, nein, ich will einfach Zeit für mich, Punkt. Und dass es aber auch legitim ist, dass es auch ein Grund ist. Ja.
Also grundsätzlich müssen Sie es ja nicht begründen. Mhm. In erster Linie. Natürlich begründen wir es, weil wir sozial sind, sehr gerne. Mhm. Also, das ist immer so, wir wollen es da immer gerade erklären. Und ich finde, es ist auch ist legitim. Weil nochmal, ich stehe ein dafür, dass man auf Augenhöhe miteinander Sachen bespricht und diskutiert. Mhm. Und für mich zum Beispiel als Arbeitgeberin oder so, ist es sehr, sehr wertvoll zu wissen, was ist die Absicht, was ist der Plan, wie kann ich das unterstützen, wie darf ich es verstehen, was haben wir denn für Rahmenbedingungen, oder? Mhm. Also es muss im Interesse auch vom Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten sein, zu erfahren, warum ist das so wichtig jetzt für dich, oder? Damit das irgendwie kann eingereiht werden. Aber rein rechtlich hat niemand einen Anspruch darauf, natürlich erstens, oder? Und es ist dann halt schon auch manchmal das Thema, dass man sagt, nein, das geht nicht. Aber dann finde ich, ja, da muss man auch darüber reden, warum nicht, oder? Mm-hmm. Und die das gerne würden machen und für sich in Anspruch nehmen, die würde ich auffordern, wirklich selber sehr realistische Lösungsvorschläge für sich selber schon zu entwerfen, für in die Diskussion zu gehen.
Mm-hmm. Aber die Vorleistung muss schon passieren. Also eben, ich kann nicht einfach ins Gespräch und sagen, ich werde einfach mal so. Sondern schon mit konkreten. Ja. Aber ich denke auch die Remote oder die Teilzeit oder die unbezahlte Frage, die würde schon sagen, man sollte schon ein bisschen vorbereitet da reingehen und es irgendwie darlegen können. Und nicht, also schon, eben, es ist nicht einfach nur fordern, das ist schon nicht angesehen.
Ja, nein, es ist ein bisschen wie bei der Lohnerhöhung. Mhm. Oder? Mhm. Da gibt es ja auch ganze Bücher dazu, wie man das am gescheitsten macht. Und keiner von diesen Tipps heisst, stell einfach mal eine Forderung. Mhm. Also es ist ja irgendwie, glaube ich, wirklich auch im Kontext von der Zusammenarbeit ein Thema geschuldet, dass man wirklich zusammen Lösungen findet für Bedürfnisse. Mhm. Also das fände ich zumindest sehr wichtig. Dann ist es irgendwie, macht es nachher auch Freude. Mhm. Alles, was mit Druck und Erpressung und so Zeug zu tun hat, das passiert leider auch immer wieder, oder? Und das finde ich dann unschön. Also wenn ich jetzt einfach quasi jemanden im Büro habe, der sagt, also ich will auf 50% und sonst gar nicht, dann bin ich ein bisschen schachmatt, oder? Und das würde ich nicht empfehlen.
Ich würde gerne noch kurz auf den Bewerbungsprozess eingehen. Wo Sie vorher also die neuen Entwicklungen erklärt haben und auch so die neuen Definitionen von Karriere und dass der Mensch mehr im Zentrum steht und ihre Bedürfnisse. Und wenn man so einen regulären CV anschaut, zumindest in der Schweiz, muss man sagen, irgendwie, da gibt es Textbildschere. Also da, mit dem CV sind wir noch sehr, sehr klassisch unterwegs. Oder? Alles wird irgendwie schön linear dargestellt. Was hat man für Berufserfahrungen? Wo ist man ausgebildet worden? Und dann kommt noch die ganze Zivilstandsfrage auch noch rein und wie viele Kinder man hat und wo man wohnt etc.
Und das Foti. Verändert
sich da? Ah, das Foti nicht vergessen, genau.
Und Hobbys.
Ach, lesen, ja lesen und reisen.
Kunst, Kochen. Kino. In den USA geht es fast ein bisschen in eine entgegengesetzte Richtung, wo man sogar die Jahreszahlen, wo das man geschafft hat, rausnimmt aus dem CV, dass man keine Rückschlüsse kann ziehen kann und dass man sich halt irgendwie ein bisschen selber muss ausrechnen muss, wie senior dass die Person jetzt ist, wo man sich gerade anschaut. Wie sind so da die Entwicklungen in der Schweiz? Wo geht man da hin?
Ja, also das ist ganz ein spannendes Thema tatsächlich und sehr kontrovers diskutiert seit Jahren. auch im Rahmen von der Diskriminierung, oder? Vor allem haben wir uns mit dem schon sehr lange beschäftigt. Also Diskriminierung im Rahmen vom Foti und vom Nachnamen und so weiter. Oder? Also das ist nichts Neues. Wo ich jetzt persönlich ein bisschen Mühe habe, ist tatsächlich mit null Informationen kann ich eben auch null anfangen. Oder? Also das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Weil es ist ja dann letztlich auch, also es ist eine Effizienzfrage, oder, im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Also je mehr Informationen ich von den Bewerbenden schon bekomme, je besser kann ich mir ein Bild machen im Idealfall. Natürlich kann man auch das Gegenteil sagen, je mehr Vorurteile kann ich aufbauen, oder? Das wäre dann quasi der negative Punkt. Aber im Grundsatz vom Wohlwollen würde ich jetzt mal sagen, je mehr Informationen dass ich habe, je besser und je schneller kann ich etwas erfassen. Und je besser kann ich auch nachfragen auf Sachen, die mir dann irgendwie auftauchen. Und das ist ja eigentlich das Prinzip vom Kennenlernen. Ich gebe mal etwas und ich komme eine Antwort dafür, darauf über und so geht es hin und her und man kann das vertiefen. Das andere Extrem, was Sie beschrieben haben, wo wir herkommen in der Schweiz, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Also eben, ganz Detaillierung bis zu der Schuhgröße und was. Und ich kann Ihnen sagen, es hat zu meiner Zeit sogar noch gegolten, dass man Vater- und Muttersjob plus Geschwisterte Job oder Ausbildung auch noch auf dem CV hat, weil man mal davon ausgegangen ist, dann gibt man noch den Mikrokosmos Familien als Bewertungsgrundlage und dann noch irgendwie den Genpool, oder, im schlimmsten Fall. Und das sagt dann etwas darüber aus. Und es ist wirklich verrückt, das ist mir gar noch nicht so lange noch mal passiert, wo ich mit einem Personaldienstleister bei einem Unternehmen zusammengearbeitet habe. Der hat mir dann auch Vorschläge gemacht von Kandidaten. Kandidatinnen und Kandidaten, und hat dort auch immer reingeschrieben, eben der Bruder ist ein ganz erfolgreicher Salesmanager dort und dort, darum ist der Mensch auch sehr erfolgreich. Und dann habe ich dem gerade ein Knöpfe eintun, oder, und sagen, das will ich nie mehr lesen und nie mehr hören, das ist totaler Blödsinn. Aber das hat es gegeben und es gibt es immer wieder. Aber was wirklich dahinter ja eigentlich steht, ist ja wiederum, wo wir herkommen in der Schweiz, ist der Konformismus. Was machen wir Schweizer? Wir halten uns dran. Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, was in einem CV stehen muss.
Das ist Gewohnheit.
Das ist Gewohnheit. Man macht es so, oder? Der Mann weiß ja niemand, wer der Mann ist.
Aber alle machen es, was der Mann sagt und tut.
Genau. Also es ist im Grundsatz jedem völlig überlassen, jeder Person, wie er oder sie sich präsentieren Und das ist ja eigentlich das Verrückte, oder? Dass wir uns wie auch dagegen wehren, dass wir frei sind und können das frei auch selber gestalten. Aber im Grunde genommen ist die Diskussion eigentlich heute schon lange auf einem anderen Gleis, nämlich heute schreiben wir schon gar keine CVs mehr oder mindestens keine Motivationsschreiben, das ist nämlich auch so am Verschwinden, sondern es verlagert sich schon ein Stück weit in eine Richtung, wo auch noch spannend ist, finde ich, nämlich Richtung Social Media. Und dort kann man bei LinkedIn beispielsweise eigentlich den CV führen, aktualisieren, exportieren als PDF, für alle Welt sichtbar machen, dann muss man ihn auch nicht mehr verschicken. Und das ist tatsächlich bei sehr, sehr vielen Firmen, die irgendwelche Tools haben, wo sie sich bewerben können sie entweder ein CV aufladen oder Verlinkung mit ihrem LinkedIn-Profil zum Beispiel machen. Also, mir ist dort schon sehr viel leichter unterwegs und bei neueren, jüngeren Unternehmen ist das gang und gäbe, die verlangen auch zum Beispiel kein Zeugnis mehr. Das hat mich immer noch ein bisschen suspekt gedunkt. Früher, heute sehe ich das total ähnlich. Also, weil Zeugnisse sind inflationär nicht aussagekräftig. Wissen wir alle, die sind manchmal selber gemacht oder der Richter hat gesagt, was muss drinschreiben, weil man ganz viel Konflikt über Zeugnisse dann ausführt oder ausgeführt hat. Ich bin völlig für die Abschaffung von Zeugnissen, weil sie sind einfach nichtssagend und die werden zum grössten Teil, zu meiner grossen Freude, und selber auch habe ich es so nicht mehr eingefordert. Oder nur noch punktuell eingefordert. Referenzen dafür eingeholt, zum Beispiel. Oder? Also da kommen wir, glaube ich, dem Thema schon ein bisschen näher, von der Vereinfachung auf einen schnelleren Prozess. Das ist auch immer ein Wunsch von uns allen, die eine Stelle suchen, dass es schnell geht, dass ich mich unkompliziert bewerben kann. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Was dann auf der anderen Seite halt schon auch manchmal kann schwierig sein. Also wenn man dann gar nichts mehr prüft, kann man auch mal ganz furchtbar reinlaufen, oder? Mm-hmm. Dunkelziffern von der Beschönigung von der CV war immer schon sehr hoch gewesen. Also schon auf Papierzeiten. Aber ist natürlich heute umso höher. Also da wird gelogen, was kann, oder? Und beschönigt und ausgefüllt und noch etwas Fantasievolles dazwischen geschrieben und so. Da ist es an den Recruiter und an den Unternehmen zu definieren, was ist unser Standard, oder? Auf was achten wir und was möchten wir?
Aber das Beschönigen passt ja eigentlich nicht so ganz zu dieser Schweizer Konformitätsliebe.
Passt es einfach an, dass es auch in die Norm passt? Du machst dich passend. Und
genau.
Passend ist dann eben exzellent. Also du musst eben exzellent sein.
Genau. Es ist das Anpassen.
Ich würde dort gerade noch schnell ein Stichwort reingeben. Ihr habt es auch schon gesagt, KI, zukunftspessimistisch oder so. Und ich würde sagen, ja, dann müssen wir noch mehr einfach auf Stichworte haben und auf Buzzwords und dass wir überhaupt irgendwo gesehen werden. Also wenn irgendwie KI für uns Zivis durchsortiert, dann ist ja noch mehr, dass sie auf die Schlüsselwörter geht. Das ist noch mehr eigentlich die Diskriminierung auf das, was wir eh schon irgendwie immer haben wollen.
Das ist ein riesen Problem, oder? Mhm. Also da ist HR natürlich genauso und vermutlich super betroffen von dieser ganzen Diskussion. Also mit Biases, oder, wo wir sonst schon generell eigentlich jetzt Diskussion natürlich am Laufen haben. Das sind ja alles Informationen, die wir im Netz mal gegeben haben, oder? Mhm. Und alles, was die KI weiss, ist, was wir mal irgendwann quasi irgendwo hinterlassen haben, oder? Mhm. Und das ist das eine Thema. Im HR ist es speziell heikel, weil da natürlich im Kontext von der Persönlichkeit und von der persönlichen Daten, Persönlichkeitsschutz, oder, ist die Latte noch viel höher, dass wir da wirklich kongruent sind und quasi tatsächlich gewisse Regelungen auch befolgen. Und wir haben breite und lange Gesetzgebung zum Thema Persönlichkeitsschutz. Das ist völlig klar, wissen wir alle, wenn es um Diskriminierung geht und so weiter. Aber ob dann da KI tatsächlich genug gut lernt, dass man auch dem Anspruch kann gerecht werden in diesen Tools, da bin ich persönlich nicht ganz überzeugt davon. Ja, und es ist ganz, ganz, ganz heikel und ganz gefährlich, wenn man das unbesehen einfach implementiert. Also ich weiss, dass es nicht gemacht wird. Also zumindest kenne ich niemanden, der einfach so etwas implementiert in der Schweiz. In Amerika ist das sehr, sehr kontrovers diskutiert, oder? Da kommen dann die grossen Systeme her, die mit KI eben auch Vorselektion machen. In der Schweiz ist man Gott sei Dank noch immer ein bisschen konservativ und schaut lieber alle an, selber, um nachher mit KI abzusagen. Aber die Vorselektion, das macht meines Wissens fast niemand in der Schweiz ausschließlich über KI. Ja, da sind wir zum Glück noch ein bisschen konservativ.
Für einmal gut.
Ja, und vor allem könnten uns ja ganz tolle Leute entgehen, wo KI wird aussortieren und wir könnten uns gar nicht leisten, dass sie aussortiert werden.
Genau, das wäre ich mit Punkt gewesen, oder? Dass wir dann am Schluss immer noch wieder gleich, am Schluss schreiben gleich wieder alle gleich das Gleiche im Wald und irgendwie das Gleiche wird gesehen und eben das Talent wird nicht gesehen. Weil es halt eben nicht in das Norm reinpasst, oder? Irgendwie.
Ich würde gerne zum Abrunden irgendwie nochmal so ein bisschen auf das Thema, ja, wie schaffen wir es zusammen? Oder was braucht es, damit die Kluft zwischen kinderfreien und Menschen mit Kind nicht grösser wird, damit das Verständnis untereinander grösser wird, ganz egal, in welcher Lebens- oder Zivilstandessituation oder sonst Situation, dass wir sind. Was ist die Lösung? Was ist die Idealvorstellung?
Ich glaube, wir müssen einfach wie ich schon gesagt habe, über alle unsere Bedürfnisse reden. Wir müssen uns wirklich auf Augenhöhe begegnen, weil alle Bedürfnisse sind gleichwertig. wenn sie individuell sind. Und wir müssen als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eben tatsächlich das möglich machen, dass unterschiedliche Lebenspläne und Lebensphasen und Karrierepläne möglich sind. Oder? Also wir müssen uns sehr viel stärker bewegen hin zu den Menschen und was dort verlangt ist. Und ich glaube, damit wir Menschen untereinander gut zusammenarbeiten können, braucht es auch dort einfach das Verständnis füreinander. Und das geht nur über das Gespräch. Ich begleite Teams beispielsweise, wo verschiedene mögliche Konfliktherde haben. Das haben alle Teams irgendwie, oder? Weil es menschelt überall. Und dort geht es darum, zum Beispiel auch wirklich auszuleuchten, an was hapert es denn? Was wissen wir nicht voneinander? Was müsste man eigentlich voneinander wissen? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von HR im Rahmen von der Personal- und Organisationsentwicklung, wo wir ja alle in der Transformation eigentlich drin sind, dass wir das Thema von den Lebensentwürfen einfach auch inkludieren in die Arbeit, oder? Wo wir die Leute befähigen, auch mit unterschiedlichen Themen sich auseinanderzusetzen und zu lernen voneinander. Und ich glaube, da ja, das geht dann eben nicht mit KI. Das ist wahrscheinlich das, wo ich würde sagen, dass man wirklich auch kann davon ausgehen, das ist wie so das Kernelement vom Menschsein, wo wir uns darauf besinnen müssen. Mhm. Und nicht immer nur die Unterschiedlichkeit quasi zelebrieren, sondern eben die Gemeinsamkeit einerseits, aber vor allem das Verständnis für die Unterschiedlichkeit. Weil Inklusion führt, wenn man es auf die Spitze treibt, eben zu Exklusion. Und das sollten wir unbedingt vermeiden. Also mit Inklusion meine ich tatsächlich eben, dass wir uns ja bewusst sind, was für Unterschiedlichkeiten das wir haben innerhalb von unserer Gesellschaft. Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Interessen und so weiter, oder? Und wenn wir die jetzt alle in Bubbles gehen lassen, die ganze Zeit, und ihre eigenen Bubbles kultivieren, dann gibt es keine Schnittmenge mehr. Und dann führt das eigentlich dazu, dass alle, die in einer Bubble sind, sind exkludiert von anderen Bubbles. Und das finde ich jetzt in der Betrachtung aus HR-Sicht und im Unternehmenskontext extrem nicht zielführend. Ja. Also es kann nicht sein, dass ich am Schluss Anstellungsbedingungen für Gruppe A und eine Anstellungsbedingung für Gruppe B, ich sage ad extremis oder Rahmenbedingungen für unterschiedliche Menschengruppen quasi definieren, sondern wir müssen einen gemeinsamen Nenner haben, der flexibel genug ist, dass eben unterschiedliche Bedürfnisse können bedient werden. Aber nur so können wir auch quasi als Community, als Menschheit, so to speak quasi, auch wirklich miteinander vorwärts gehen, oder? Weil einfach das Abgrenzen, wo wir jetzt 20 Jahre gelernt haben, wir müssen Nein sagen, wir müssen abgrenzen, wir sind alle speziell und so, das führt nicht zu einer Zusammenarbeit, die irgendwie Spass macht, oder? Also wir müssen uns einfach auf diesen Wert auch nochmal besinnen, glaube ich. Was macht uns als Menschen aus? Nämlich das, dass wir können mit Unterschiedlichkeiten umgehen. Und das ist eine grossartige Fähigkeit. Und die kann man trainieren, gerade im Arbeitskontext, wo es wichtig ist, dass man unterschiedliche Fähigkeiten in einem Team hat und unterschiedliche Lebensentwürfe auch Platz haben.
Ich würde sagen, merci vielmals, Frau Mosbacher, für eure Zeit, für
Danke.
Die sehr gut getroffenen Aussagen, glaube ich, sogar am Schluss. Dass ich, Katrin und ich sind da einer Meinung, dass das, ja, das wäre schön, wenn wir dort landen.
Irgendeinisch.
Da können wir zusammen dran arbeiten. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ja.
Merci vielmals, Frau Mosbacher, seid ihr heute bei uns zu Gast gewesen.
Danke vielmals, dass ich dabei sein durfte. Hat auch Spass gemacht.
Danke Ihnen vielmals, merci.
Das war es für heute. Merci euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sie sehr gerne bewerten, kommentieren, weiterempfehlen. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo ihr Podcast hört. Das hilft uns, dass wir von anderen auch gefunden werden. Mehr zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch. Dort findet ihr auch alle Infos darüber, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.